ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche in diesem Podcast sehr gerne mit Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, um zu erfahren, was hat sie denn zu diesem Menschen gemacht, der anderen besonders viel Freude bereitet. In dieser Folge eine, mit der man viel lachen kann.
Talk mit Thies.
Also ich glaube, ich bin ein sehr kreativer Mensch, der Pragmatismus und Alltagsfaulheit zu seinem Credo gemacht hat. Es ist auch immer die Frage so, ich kriege ja oft gesagt so, sie sehen total jung aus für ihr Alter. Wo ich dann immer denke so, aber wer hat denn jetzt die Regels gemacht? Also wo steht, wie eine Frau oder ein Mann in einem gewissen Alter auszusehen hat? Fruchtfliegen, da ist für mich das Symbolbild von Fruchtbarkeit und Vermehrung. Und unser menschliches Gehirn wertet natürlich auch in der Fruchtfliegenskala, dass ich sage, kann ich mit dir noch ein Kind zeugen? Ja, nein, vielleicht.
Das ist Ruth Moschner, Fernsehmoderatorin, Schauspielerin, Autorin, wurde bekannt damals durch die Comedy-Sendung Freitagnacht-News. Dann gab es andere Fernsehformate, da war sie dabei, wie Big Brother oder Grill den Hensler, The Mask Singer, genial daneben, oder Jeopardy. Sie ist außerdem Autorin von mehreren Büchern und sie ist regelmäßig Jury- oder Ratteam-Mitglied in Unterhaltungssendungen. Ihre Unterhaltung ist oft intelligent, selbstironisch. Sie hat so eine gewisse exzentrische Energie. 2026 hat sie wieder ein neues Buch herausgebracht und darin fordert sie, hört auf, nach fremden Erwartungen zu funktionieren, besonders als Frau, und entscheidet selbst, wie ihr Leben, Lieben, Begehren und glücklich sein wollt. Es gibt so viele Dinge in unserer Gesellschaft, damit muss jetzt irgendwann mal Schluss sein. Das Buch nennt sie die Fuck It List Challenge. Da steht übrigens sogar die Ehe drauf, auf dieser Liste. Werdet ihr gleich hören. Oder aber, was auch auf der Liste steht, das ist andere Körper beurteilen. Sie selber hat ja auch schon mal in eine Schönheits-OP investiert. Mit dem Ergebnis und Selbstironie ist ja eines ihrer Markenzeichen. Ich hatte mir also für schlappe 1.800 Euro ein paar wirklich gut gelungene Extradellen auf den Beinen gegönnt. Was da schiefgelaufen ist, auch das hört ihr in dieser Folge.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Guten Tag. Hallo.
Guten Tag auch. Und du hast ein neues Buch geschrieben.
Ja,
das
hallo.
Heißt die Fuck It Challenge List. Ja, wer hat sich eigentlich diese absurden Lebensregeln für unsere Gesellschaft ausgedacht?
Das
Männer.
Ja, letztendlich geht es natürlich auch viel darum. Ich wollte auch tatsächlich nochmal sagen, weil du gesagt hast, ja, vor allen Dingen für Frauen, auch Männer profitieren davon, wenn wir diese Lebensregeln abschaffen.
Deswegen sag ich weil, nur vor allem.
Weil man ja, wenn man auf die Zahlen guckt, ja vor allen Dingen, ihr sterbt früher als wir, ihr habt eine höhere Rate an mentaler Gesundheit, die nicht ganz funktioniert. Da ist sehr, sehr viel Druck, also es würde auch den Männern dienen. Ein bisschen in die Tiefe zu gehen und das ein oder andere Fackel zu verabschieden.
Ja, du hast also eine größere Chance, dieses Gespräch zu überleben als ich.
Das ist vollkommen richtig, also, und das liegt nicht an mir.
Statistisch gesehen,
du hast es in der Hand.
Wirst du dieses Gespräch eher beenden als ich. Du kriegst das Ende unseres Gesprächs auf jeden Fall noch mit. Ich vielleicht nicht. Oh, ja. Du warst auf jeden Fall auch ein bisschen wütend. Und weißt du was, du warst so wütend, dass deine Ausrufezeichen im Buch manchmal eine Eins sind.
Ja! Ja, ich lieb's. Das war angelehnt an diese ganzen Bots im Internet, die man ja so liest und dann immer so alles groß geschrieben. Ausrufezeichen, eins, Fragezeichen, zwei, Ausrufezeichen. So als wäre man mit dem Kopf auf die Tastatur geknallt und vor lauter Wut eingeschlafen. Das wollte ich ein bisschen aufgreifen.
Denn manchmal hast du eine Eins, manchmal ist es eine Elf. Und jeder kennt es natürlich auch. Man drückt Ausrufezeichen. Und plötzlich ist man aber auf der Eins, die auf der gleichen Taste ist. Ja. Aber man hat dann irgendwie die Hochstelltaste nicht erwischt. Und ich habe mich gefragt, ist das mit Absicht
ja,
so?
Ja, natürlich.
Oder ist das so eine grobe Fahne? Und es hat einfach keiner gemerkt, weil keiner dein Buch quer gelesen hat, durchgelesen hat. Weißt du, ach komm, von der Moschner, schick in Druck.
Christian, jetzt plaudere ich mal so richtig aus dem Nähkästchen.
Ja.
Wir haben über jede Art der Rechtschreibung diskutiert mit dem Verlag. Das sind ja noch größere Buchstabenfetischistinnen als ich.
Oh, okay.
Und es ging alleine die Schreibweise Fuck It List war schon so komplex. Wie schreiben wir? Schreiben wir es mit Bindestrich? Schreiben wir es ohne Bindestrich? Machen wir unterschiedliche Worte? Es war eine Wissenschaft für sich und ich habe dann gesagt, Leute, es ist letztendlich die große Schwester der Bucketlist. Bucketlist schreibe ich zusammen, also würde ich natürlich sagen, wir schreiben die Fuckitlist zusammen, obwohl es natürlich das Fuck It steht ja für sich,
richtig,
aber
genau.
Also in meinem Kopf hat es immer zusammen stattgefunden, weil es eben, wie gesagt, das, die Antagonistin der Bucketlist ist.
Ich hätte Bucketlist gar nicht zusammengeschrieben. Ich
ja.
Das auch als zwei verschiedene Worte.
Es gibt so
geht
viele
alles,
Varianten.
Ne?
Eigentlich geht alles. Und das ist letztendlich auch die Botschaft vom Buch. Es geht eigentlich alles in dieser Welt. Aber wir sind so verfangen in diesen alten Strukturen. Und es wird mal Zeit, sich die anzugucken und zu sagen, okay, lass uns mal anfangen, da so ein bisschen mehr Modernität reinzubringen und Entwicklung, damit wir dann auch alle eine schöne Zukunft haben.
Ja. Es geht darum, wirklich hier Dinge anzusprechen, die wir einfach so nicht mehr haben wollen. Was gab denn ganz am Anfang den Ausschlag, quasi dieses Buch zu schreiben und sich mal ein bisschen schriftlich auch zu echauffieren?
Ja.
Und mal Klartext zu sprechen. Mit was fing das an?
Es gab mehrere Ausschläge. Also ich sag mal so, loslassen ist ja grundsätzlich auch mein Lebensthema. Also ich habe ja von Anfang an Dinge in meinem Leben gelassen, die eine große Bereicherung dann gebracht haben. Egal, ob das jetzt Ernährung ist. Dann habe ich ja auch mal Total Detox, was ich schon immer mal loswerden wollen, geschrieben. Also das Thema zieht sich schon so ein bisschen durch mein Leben. Mentale Gesundheit, Stressabbau. Das sind ja diese Kernthemen, um die es auch in dem Buch geht. Wenn wir Sachen loslassen und hinterfragen, warum mache ich das eigentlich alles? Mache ich das, um meine Eltern zufriedenzustellen, die Lehrkräfte, die Gesellschaft und so weiter und so fort? Und wo bleibt dann ich am Ende des Tages? Wo bleibt mein Mitgefühl mit mir selber? Und auf der anderen Seite fehlt mir auch in der aktuellen Zeit so ein bisschen der Tiefgang und die Substanz. Also wir bewegen uns ja mittlerweile sehr an der Oberfläche. Warum spreche ich es jetzt schwäbisch aus? Hat nichts mit den Schwaben zu tun. Die Oberfläche.
Wo kommt denn das her?
Ich weiß auch
Weil
nicht.
Du bist ja keine Schwäbin.
Nein.
Aber du kannst eigentlich richtig fett bayerisch sprechen, oder?
Oder nur so ein
dezentes
Münchner. Ich kann es simulieren, ja.
Okay.
Ja. Also ich möchte jetzt nicht die BayerInnen da vor den Fernsehern, wollte ich schon sagen, vor den Radiogeräten irritieren. Aber,
nur bei den Schwäbinnen, da hast du kein Problem, ne?
Das ist mir so rausgerutscht.
Ich
und dabei
dachte,
sind wir hier
so
gar
egal.
Nicht im Prenzlauer Berg. Da wird es irgendwie Sinn machen. Nein, ich schweife ab. Aber es geht darum, dass ich wieder so ein bisschen mehr Substanz brauche. Weil, ich meine, wir sind es mittlerweile gewohnt, komplexe politische Zusammenhänge in einem 20-sekündigen TikTok irgendwie erklärt zu bekommen.
Mhm.
Und wir hätten wahnsinnig gerne dieses Schwarz-Weiß-Ding und dieses, das ist richtig, das ist falsch. Was ist das aktuelle Feindbild? Wer kriegt den nächsten Shitstorm? Im Zweifel trifft es einen selber und man weiß irgendwie gar nicht, was man getan hat. Und mir geht es darum, wirklich den Leuten auch klar zu machen, eigentlich hat niemand recht und trotzdem haben wir alle recht.
Weiß.
Jeder hat seine eigene.
Hat irgendjemand. Keiner kennt die Wahrheit.
So.
Und zwar niemand.
Exakt.
Jemals.
Genau.
Weißt
das.
Du?
Und das ist so schön eigentlich daran, dass man sagt, lass uns doch alle in die gemeinsame Entwicklung gehen. Lass uns realisieren, jede Person da draußen hat ihren eigenen Rucksack, ihre eigenen Erfahrungen und bisschen mehr Freiheit und ein bisschen mehr an diesem alten Sumpf, diesem alten Filz, der so über unserer Gesellschaft liegt, diese Decke, diese schambehaftete Decke der Unterdrückung und diesem, wir müssen alles irgendwie verkapitalisieren und das nervt mich total, weil es würde so viel mehr Schönheit und Großartigkeit in diese Welt bringen, was uns allen entgeht. Geht, indem wir Menschen klein halten und ihnen irgendwelche gesellschaftlichen Zwänge aufzudrücken. Das ist einfach so schade.
Ich glaube, das ist der große Schritt, den wir als Menschen machen können, zu erkennen, dass alles sowohl wahr als auch falsch ist. Verstehst du, es gibt diese eine Wahrheit nicht. Also dieses Konzept der Gleichzeitigkeit.
Mhm.
Deine Freundin Susan
Sideropoulos
ist ja eine große Expertin einfach für dieses Prinzip der Gleichzeitigkeit. Und seitdem ich ihr Buch gelesen habe und mit ihr gesprochen habe, seitdem entdecke ich. Ich fand das richtig, richtig gut. Ich darf gleichzeitig fröhlich, aber auch traurig sein in schlimmen Situation, wenn jemand verstorben ist.
Absolut.
Oder so, weil sie ein schlechtes Gewissen hatte. Ja, was ist mit dem Typen, über den ich mich aufrege, der einfach zu langsam da Auto fährt oder einfach irgendwie vergisst zu blinken oder so weiter? Was ist in seinem Leben los gerade? Und wenn man es schafft, diesen Gedanken ganz kurz einfach Raum zu geben, ich glaube, dann haben wir ganz viel gewonnen.
Absolut, total. Also wir müssen natürlich jetzt auch nicht die ganze Zeit gucken, da sind wir dann wieder im People-Pleasing, also dass wir dann zu sehr bei den anderen sind. Also die große Herausforderung ist ja bei all diesen Einflüssen, die ja immer mehr werden durch die sozialen Medien, durch Fernsehen, durch das, was da gerade auf den Straßen passiert, dass wir bei uns selber bleiben und uns eben nicht irritieren lassen und eben auch ab und zu mal diese Warum-Frage zu stellen. Also warum provoziert der mich denn eigentlich gerade? Warum berührt mich das denn eigentlich gerade? Ist es mein Thema? Ist es das Thema der anderen Person? Und wie kann ich für mich persönlich wirklich meinen eigenen Lebensweg finden? Und da ist die Fucketlist eben ganz gut, wenn man dann sagt, wir verabschieden uns jetzt erstmal von den Dingen, wo man denkt, so, naja, eigentlich macht das doch überhaupt keinen Sinn. Nein. Wer hat das denn erfunden?
Warum? Warum bewerten wir andere Menschen? Warum bewerten wir andere Körper? Das ist eine Geschichte, von der du dich eigentlich auch verabschieden möchtest.
Ja.
Und dennoch ist sie eigentlich wirklich in uns drin. Dieses andere Beurteilen, das ist im Prinzip wirklich völlig überflüssig. Schaffst du es mittlerweile? Also als ich hier reingekommen bin, was hast du gedacht?
Ich habe gar tatsächlich.
Was hat der Typ für eine Frisur?
Nee, überhaupt nicht.
Was hat der für eine hässliche Brille?
Da war ich ehrlich gesagt noch nie dazu verführt, weil ich auch tatsächlich ein Mensch bin. Ich bin froh, wenn ich morgens aus dem Haus gehe und überhaupt was anhabe. Und dann muss ich an mir runtergucken und sagen, ich habe das gestreifte T-Shirt heute an. Diese Bewertung mache ich gar nicht.
Das ist dein Schlafanzug jetzt, mit dem, in dem du eigentlich sitzt.
Sieht doch keiner.
Also es sieht ein bisschen aus wie ein Schlafanzug, wie ein Pyjama.
Sieh, du bewertest mich gerade. Ich meine, ich könnte in diesem T-Shirt schlafen, aber ich trage es tagsüber. Wir sind in Berlin, ganz ehrlich, auch. Das ist ja das Schöne in Berlin, du kannst mit grünen Haaren oder roten Haaren rumlaufen, es interessiert einfach niemanden.
Da fällst du auf, wenn du keinen Schlafanzug auf der Straße trägst. So sieht's
absolut
aus.
Ich bin eigentlich viel zu gestylt hier für diese Stadt. Aber nee, das mache ich tatsächlich gar nicht. Aber es ist natürlich auch in unserem Gehirn verankert. Also wir bewerten tatsächlich, also bis zum gewissen Alter, dann das nenne ich so ein bisschen diese Fruchtfliegenskala, dass wir so ein bisschen nach Fruchtbarkeit und Paarungsbereitschaft irgendwie gucken. Frisuren interessieren mich jetzt nicht so, ich bin keine Friseurin, aber das ist vielleicht für andere natürlich relevanter. Aber wir haben natürlich, klar, wir gucken, was hat die Person an, wie bewegt sie sich, wirkt sie gesund, wirkt sie wohlhabend, wirkt sie eben nicht so wohlhabend. Also es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Kategorien. Stimmt. Wie ist die Herkunft, wie ist die Geschichte, sehe ich die Migrationserfahrung zum Beispiel auch. Es sind ja lauter kleine Bewertungsschritte, die unser Gehirn ganz automatisch macht.
Und die wir eigentlich auch gar nicht abstellen können.
Absolut, genau. Das ist ja in uns verankert. Und das macht das Thema Körper ja so kompliziert.
Körper, ich kann das Wort Körper übrigens nicht mehr lesen, ohne an Jorge González zu denken.
Wie lustig, warum?
Nein, weil der sagt, weil sag mal, Körper. Meinen dörden Körper. Ja. Weil der natürlich nicht Körper aussprechen kann, sondern bei ihm ist nur Körper. Ha, chica, Körper. Deine Körper hast du wieder so und so bedenkt. Und jedes Mal, es ist ja gerade wieder Let's Dance Zeit, und jedes Mal, wenn ich das Wort Körper denke, denke ich Körper. Also wirklich, es ist total schlimm. Ich habe es gelesen bei dir im Buch, der Körper.
Also, wie lustig.
Ja, es ist bei mir drin in meinem Gehirn.
Aber da kriegt man auch gleich gute Laune. Irgendwie.
Wenn man es versteht, ja.
Ja.
Also, ja, wir wollen ihn nicht beurteilen. Wir wollen nicht sein Deutsch beurteilen. Verstehst du?
Ja, also ganz ehrlich, ich wäre froh, wenn ich so gut Spanisch sprechen würde, wie Jorge Deutsch spricht. Das wäre schon ziemlich cool.
Kann man das aber lernen? Jetzt nicht sofort zu denken, und ich glaube, das haben die meisten von uns irgendwie, also bei extremen Sachen jetzt, da läuft einer mit einer echt krassen Frisur rum und sagst irgendwie, okay, was hat denn der für eine Frisur? Oder okay, was hat der für eine hässliche Jacke oder Pullover oder irgendwas ganz Schrilles? Vielleicht, wenn er im Hochsommer mit einem Weihnachtspulli rumläuft oder so. Dazu neigen wir ja. Das sind so diese Extremsituationen. Das kann man kaum jemanden übel nehmen. Und wenn man aber das erkennt bei sich selber, finde ich, ist das schon mal ein richtig großer Schritt. Da ist viel gewonnen. Kann man das denn irgendwie trainieren, Menschen nicht mehr zu bewerten?
Total. Also da hatte ich ja ein ganz tolles Gespräch fürs Buch mit Kim Hoss, die auf Social Media auch wirklich großartige Arbeit macht. Und das kann man mit wie ein Muskel trainieren. Also ich habe tatsächlich so diese optischen Geschichten, habe ich gar nicht so, weil ich glaube, ich da mit mir auch schon alleine sehr viel Frieden geschlossen habe. Also man sucht ja auch gerne Sachen, die bei anderen nicht so gut sind, um sich dann besser zu fühlen. So, das finde ich ganz schwierig, wenn man das erkannt hat. Was ich mittlerweile mittlerweile mache, ist, wenn ich bei anderen etwas bemerke, und es sind meistens eher Eigenschaften und nicht die optischen Geschichten, okay, dann überlege ich, warum ärgert mich das so? Ist das mein eigenes Thema, warum es mich gerade so provoziert? Oder ist es wirklich eine gewisse emotionale Übergriffigkeit, die die andere Person hat? Und da kann ich so wahnsinnig viel über mich selber lernen, dass ich sage, okay, das Thema gucke ich mir nochmal genauer an, weil da hast du noch nicht ordentlich aufgeräumt damit.
Es liegt doch fast immer an uns, oder nicht? Wenn wir etwas blöd finden, habe ich mal irgendwie gehört, dann liegt es fast immer an uns.
Ja, die Sarah Henry, die systemische Therapeutin, die ich im Buch habe, hat auch immer gesagt, die Botschaft macht immer der Empfänger oder die Empfängerin. Ich finde, das ist, ja, also da hat sie einen großen Punkt. Ich finde, bei manchen Sachen geht es eben nicht. Also ich finde, wenn es so in Richtung Hass geht und Mobbing geht, natürlich gibt es auch Leute, die für Mobbing nicht so empfänglich sind. Aber wenn es dann eben an die alten Strukturen geht, finde ich, müssen wir schon als Gesellschaft zusammenarbeiten. Also da kann man die Leute nicht mit alleine lassen, sondern da geht es wirklich auch darum, dass wir uns solidarisieren und dass wir dann sagen, nee, das wollen wir jetzt nicht mehr, das verabschieden wir, weil das funktioniert für mich gar nicht. Also was weiß ich, wie Thematiken wie Antisemitismus, Rassismus, also einfach auch so unterdrückende Formen von Menschen, Menschen in solche Kategorien zu sperren, das geht nicht. Aber ich verstehe, dass man dann eben sagt, ich glaube sicherlich, dass Menschen mich auch schon mobben wollten, hat aber nicht funktioniert. Da ist dann immer die Frage, wo kommt das her? Das ist natürlich auch ein Teil der Persönlichkeit, ob ich dafür überhaupt empfänglich bin oder ob ich das einfach ignoriere. Also ich mag meine großartige Ignoranz und Verdrängungskunst schon auch sehr, weil ich glaube, manche Sachen gehen wir dann zum Glück nicht ganz so nahe.
Aber das ist sehr gesund, also das verdrängen zu können.
Ja.
Also du zitierst ja auch Luisa Dellert, die diese 5-Sekunden-Regel hat.
Ja, mega.
Und ihr finde ich total okay, finde ich super. Also bei Menschen, die man nicht kennt.
Ja.
Ja, auf was darf man sie hinweisen? Mhm. Auf alles, was sich innerhalb von 5 Sekunden verändern lässt. Das ist eine mega Regel.
Ja, finde ich total gut.
Ist geil, wenn man sowas erfunden hat, oder? Ich weiß nicht, ob sie es erfunden hat oder
also
ob sie es weitergegeben hat.
Ich hatte sie extra angerufen, weil ich keine Quelle dafür gefunden habe. Und Luisa meinte, nee, sie ist nicht die Erfinderin.
Okay.
Man findet keine Ursprungsfrau, die es wirklich als erste gesagt hat. Also ich habe ja wirklich sehr in dem Buch auch auf Quellen geachtet, wer was wie wann gesagt hat. Das ist gar nicht so einfach bei manchen Zitaten. Und oft
genau, ich glaube, die ganze zweite Hälfte ist, glaube ich, nur
Belegen
von
Zitaten. Es ist sehr viel Quellenangabe. Aber das ist mir aber auch wichtig, dass man sich
total
da nicht irgendwie bereichert und irgendwie was liest, aufschnappt und sagt, ja, das habe ich aber jetzt gesagt. Also Credits, wem Credits gebühren, muss man schon sagen.
Total.
Oh.
Was hast du erfunden? Was gibt es, was du erfunden hast?
Boah, ey.
In deinem Leben.
Ich erfinde ständig Sachen, ehrlich gesagt.
Also, ich meine nicht Lügen. Gut.
Nee. Also ich glaube, ich bin ein sehr kreativer Mensch, der Pragmatismus und Alltagsfaulheit zu seinem Credo gemacht hat. Dass man sagt, das ist mir zu kompliziert, das möchte ich irgendwie vereinfachen, deswegen mache ich das so und so.
Okay.
Also ich finde, ich liebe es, einfache Lösungswege zu erfinden für mich persönlich.
Gib mir eine Lösung, die du mal gehabt hast. Eine Sache, die du...
Ich löse ständig irgendwelche Sachen.
Siehst den Wald vor Bäumen.
Ich bin sehr lösungserfahren. Ruf mich an, wenn du ein Problem hast. Wir finden eine Lösung. Das hat mir meine Patentochter zu mir gesagt, wirklich. Die da meinte so, ey, das ist Tante Ruth, das ist so cool. Ich kann dich bei allen Themen anrufen. Und wenn du selbst keine Lösung hast, weißt du, wen du anrufen musst, damit da eine Lösung kommt.
Ja.
Also es ist eigentlich, ist das meine Superkraft.
Das ist wohl wahr.
So.
Ich finde es auch faszinierend. Es gibt ja wirklich, also außer für ganz schwere Dinge, aber es gibt für fast alles eine Lösung. Weißt du, es gibt manche Menschen, die leben dir das vor, weil sie zum Beispiel keine Arme haben und trotzdem Weltklasse-Hornisten sind. Das sind Experten im Lösungsfinden. Und das ist faszinierend. Es ist wahr. Es gibt für alles eine Lösung.
Ja, manchmal ist sie dann auch vor der Nase und wir haben die ganze Zeit dramatisiert und denken uns, oh Gott, wie komme ich da raus? Und manchmal ist es ja auch relativ einfach. Also das ist so mein Trick, vielleicht tatsächlich mal so als Empfehlung, wenn man wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, habe ich für mich gelernt, dass ich wirklich so 2, 3 Schritte zurückgehe und wirklich überlege, okay, was ist jetzt wirklich die Situation? welche Möglichkeit habe ich und wo kann ich gucken, anrufen, tun und machen, damit ich diese Herausforderung für mich dann im besten Falle irgendwie lösen kann. Und im Zweifel ist es dann in den seltensten Fällen ist es alleine, sondern wirklich einfach auch im Team. Also ich plädiere ja auch für flache Hierarchien, weil ich glaube, dass das die Lösung der Zukunft ist. Dass wir eben nicht diese spitzen Pyramiden haben, dass eine Person im Zweifel dann eben auch der Mann ganz oben sitzt, der ganze Druck auf ihm lastet.
Es sind auch Frauen mittlerweile. Gut, jetzt tu nicht so, als seien
es nur noch
Männer.
Ja, wir haben sehr viel Frauen, die aber letztendlich das Patriarchat kopieren. Also die ja letztendlich auch nicht in flachen Hierarchien sind. Also da sind die dann auch weiter oben und geben letztendlich ja dann auch im Falle von A.W. Die Homonormative weiter, was jetzt auch nicht die Welt besser macht.
Was ist A.W.?
A.W.?
Ja.
Alice Weidel?
Ach so, A.W. Ich kann, oh Gott, so kann ich das gar nicht denken. A.W. Aber also, ja, alles im Wunderland.
Naja, manchmal hat man das Gefühl, ja.
Oh, du hast ein bisschen Lippenschiffe.
Man sieht es ja nicht.
Du hast es ja auch gar nicht. Es ist nur eines von den Dingen, auf die du, ja, wenn du mal hingewiesen wirst. Weißt du, und ich denke nur, na und? Verstehst du? Dann hat jemand Lippenstift auf den Zähnen. Oder der Fussel auf dem Pullover. Du hast da einen Fussel auf dem Pullover. Ich denke das sogar bei Flecken, wenn jemand zu mir sagt, du hast da einen Fleck. Und dann denke ich, ja, und? Da ist ein Fleck. Was geht in dir vor, wenn du bei jemand anderem siehst, der hat einen Fleck auf dem Pullover?
Fleck würde ich nicht hinweisen, weil das ist eben außerhalb der 5-Sekunden-Regel. Also wenn wir jetzt unterwegs sind und du hättest einen riesen Fleck auf dem Pulli, wobei man ja bei Flecken auch nicht weiß, gehört es ins Muster oder ist es irgendwie ein Statement oder sonst irgendwas, die Speisekarte von gestern. Aber also Fussel würde ich immer sagen. Also das,
aber warum?
Ja,
warum stört dich ein Fussel?
Ich find Fussel niedlich, aber es kann eben auch sein, dass derjenige besonders proper aussehen möchte und keinen Fussel haben möchte. Und dann hat sich so eine kleine Fusselraupe auf die Schulter gesetzt und dann hat man da so ein Haustierchen.
Aber mein Gedanke ist, dann ist da halt ein Fussel. Aber das ist ja nicht schlimm. Da ist halt Pullover mit einem Fussel.
Du
aber
kannst
man wird
ja dann
gerne
entscheiden,
immer darauf hingewiesen,
ob du ihn wegmachst oder nicht.
Ja, ja. Ich würde ihn persönlich total lassen, den Fussel. Einfach. Interessanterweise hast du bei diesem Kapitel, wo du geschrieben hast, darüber, du hast sehr lobend Karl Dall erwähnt.
Ja.
Einer, der gerade von auch gerade jüngeren Frauen eigentlich immer gedisst wird, verstehst du, als alter weißer Mann. Und das fand ich richtig interessant. Warum? Was war das nochmal?
Also Karl und ich verbindet mehrere schöne Geschichten. Ich habe ihn im Arbeitsumfeld kennengelernt und er ist ein Mann, ein Mensch gewesen, ein Kollege gewesen, der mich in sein Leben gelassen hat und sich mich an seinen Erfahrungen hat teilhaben lassen. Und der war einer der wenigen, die sich zum Beispiel dafür eingesetzt haben. Wir haben eine Sendung zusammen gemacht und er hat sich dafür eingesetzt, dass ich das gleiche Gehalt bekomme wie er. Das hat kein anderer Typ für mich gemacht. Ich habe immer weniger verdient als die Männer. Entweder die Hälfte oder ein Drittel davon. Und für Karl war das selbstverständlich, dass er beim Sender sagt, die Moschner wird genauso viel verdienen wie ich. Und das Interessante war, ich habe ja dann irgendwann mal meine Ernährung umgestellt und habe darüber dann auch abgenommen. Und auch hier war Karl der Einzige, der vielleicht auch durch seine eigene Geschichte zu seinem Körper da einen anderen Blick drauf hatte und hat dann, ohne zu werten, einfach gesagt, aha, du hast dich also an das gesellschaftliche Bild angeglichen. Und es war so eine neutrale Formulierung für jemanden, der seinen Körper verändert hat, egal ob mehr oder weniger. Es war weder positiv noch negativ. Ich fand das ganz, ganz faszinierend. Der hat manchmal so Sachen rausgehauen und Karl hatte die Fähigkeit, der hat immer nach oben getreten, aber nach unten immer verteidigt, immer verteidigt. Und der hat so gut beobachtet. Und es waren so, die Momente, die ich mit ihm hatte, haben mein Leben sehr bereichert. Ja, war wirklich ein guter Typ. Ja, ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn getroffen habe und dass ich ihn ein kleines bisschen kennenlernen durfte.
Mhm. Body Positivity, ist gar nicht so leicht. Body Positivity. Witzig, ich wusste nicht, dass ich da schon mal Probleme hatte. Body Positivity, man will immer schon weitermachen, ist letztendlich wegen eines Medikaments gescheitert, hast du geschrieben. Also, du hast es geschrieben. Aber, sagt Ruth.
Ja, also dazu hatte ich ein sehr spannendes Gespräch mit Alexander Prinz, der sich das Thema Ozempic natürlich auch auf seinem YouTube-Kanal vorgeknöpft hat und behauptet, dass wir uns grundsätzlich eher an der Symmetrie orientieren. Also egal, ob Menschen ein bisschen fülliger sind oder ein bisschen schmaler sind, wichtig ist, dass sie symmetrisch sind. Das ist eben so das Nummer-1-Merkmal bei Schönheit. Und dann kam irgendwann mal Ozempic und plötzlich war das Thema Body Positivity gar nicht mehr so akut. Und er sagt sogar voraus, dass wir wieder in Richtung Size Zero steuern, weil eben jetzt angeblich, es wird ja so suggeriert,
okay,
jeder
Size
kann.
Zero
Size
ist
Zero bedeutet
ganz
schmal.
Also
wir haben ja, also ich bin ja sehr, sehr alt und ich habe damals
jetzt mach
ja
dich
noch.
Alter, jetzt auch mit diesem Age-Shaming. Das muss auch auf die Bucketliste.
Aber
jetzt kommst
nein,
du selber.
Nein,
jetzt Age-shamest du dich ja selber.
Nö, alt ist ja nichts Negatives.
Okay, alles klar.
Also daher, ich sage ja nicht, ich bin furchtbar alt.
Stimmt,
ich bin
du wolltest
sehr,
sagen,
sehr
du bist
alt.
Weise, wolltest du auch nur
ich
sagen.
Ich bin alt und weise und habe diverse Jahrzehnte ja schon durchgearbeitet. Ja.
Age-Positivity. Den Begriff haben wir noch nicht gehabt, aber der kommt hoffentlich noch.
Ich finde Healthy Aging ganz gut. Ja, boah, wir haben schon aber schwierige Worte hier gerade.
Lass uns beim Deutschen bleiben.
Also so gesundes Altern ohne Stress, das ist so mein Ziel. Da geht es ja auch in einem Kapitel drum. Aber so, jetzt habe ich den Faden verloren, den Fussel verloren.
Den Fussel verloren. Ja,
genau,
es ging um Size
Genau, ich
Zero.
Habe ja mehrere Jahrzehnte Bitte. Schon durchgetanzt. Und da gab es ja auch mal diese Phase von den sehr mageren Models, wo man schon auch gedacht hat, sind die Frauen überhaupt in der Lage, das kriegen sie noch ihre Menstruation, kriegen sie noch ihren Eisprung, sind sie so gesund, also wäre der Körper so gesund, um zum Beispiel ein Kind herzustellen. Und ich glaube, das war eben nicht so, dass wirklich Frauen insbesondere sich so runtergehungert haben, dass es nicht mehr gesund war. Ja. Und es gibt ja Leute, die von Natur aus einfach wahnsinnig schlank sind und es gibt eben Leute, die sich da erzwingen. Wir sehen alle unterschiedlich aus, deswegen ist es so wichtig, dass wir eine Sichtbarkeit schaffen, dass Menschen unterschiedlich aussehen. Die einen sind halt so, die anderen sind so. Nur es ist eben nach wie vor so in der Gesellschaft, dass ein gewisser Bodytype bevorzugt wird. Das eben ist eben zum einen, habe ich gelernt von Alexander Prinz, dieser symmetrische, also auch wenn es jetzt kurviger ist, es muss auf jeden Fall symmetrisch sein. Und der Trend geht leider wieder zum sehr, sehr schlanken Körper. Dank dieser Medizin. Und es gibt Leute, für die ist das richtig gut, für die ist es super. Und es ist aber eben so ein Lifestyle-Medikament gewesen, als könnte man eben mit einem Schnips, wenn man das Geld hat, sich diesen dünnen Körper zurechtspritzen. Und das finde ich schon sehr krass, ehrlich gesagt. Also man geht so leichtfertig damit um. Also ich meine, wir diskutieren über Impfungen, über Medikamente, über andere Sachen. Und solche Sachen wie Ozempic wird einfach konsumiert und man macht sich keine Gedanken darum. Also ich kenne leider Gottes auch schon Fälle, die dadurch gesundheitliche Einschränkungen hatten. Mhm. Und wir sind leider immer noch in einer Zeit, in der wir bereit sind, unsere Gesundheit zu riskieren, nur damit wir schlank sind. Und da müssen wir natürlich mal drüber nachdenken.
Hast du dich denn dabei erwischt, dass du auch nochmal irgendeinen Scheiß mitmachst, obwohl du es eigentlich nicht möchtest?
Permanent.
Also, du hast ja auch gesehen, mit 30 hast du zwei Kleidergrößen abgenommen, hast du plötzlich wieder Angebote für Modeljobs bekommen. Also nur deshalb. Das fühlte sich dann ja erstmal gut an wahrscheinlich, oder?
Nee, ich fand das in der Situation auch sehr kritisch. Also ich hatte ja tatsächlich meine Ernährung umgestellt, weil ich gemerkt habe, diese Form tut mir einfach besser. Das Abnehmen war ja letztendlich ein Nebeneffekt. Und ich habe damals schon gesagt, das ist total erschreckend, dass man, wenn man abgenommen hat, irgendwie gefeiert wird, als hätte man irgendwie ein Mittel für Weltfrieden erfunden. Und also diese Ausmaße, die Relation war mir damals schon viel zu viel, weil letztendlich das ja auch wieder so viel Druck ausübt. Also, dass man dann sagt, ja gut, aber du musst ja dann so bleiben, wie dich andere Leute haben wollen. Krass, ich verdiene jetzt wieder mehr Geld, ich krieg mehr Angebote, die Leute feiern dich ab. So, natürlich will ich das. Also, wer will nicht begehrt sein? Wer will nicht gutes Geld verdienen? Wer will nicht seine Traumjobs machen? Ja. Aber wie hoch ist der Preis dafür? Und das sollte man dann schon mal hinterfragen, was da eigentlich schiefläuft.
Und wie ging es weiter? Ging es irgendwann mal wieder zurück? Bist du irgendwann mal wieder etwas breiter geworden dann? Nachdem du die zwei Kleidergrößen, weil du bist ja ganz normal. Also siehst du einfach nur schlank
aus. Was ist denn schon normal?
Ich weiß, normal ist das Wort. Sobald man das Wort normal ausgesprochen hat, weiß man, dann kommt gleich um die Ecke die Frage, ja, aber was ist denn normal?
Ja,
normal
genau.
Gibt
das
es doch
ja
überhaupt
die,
gar nicht?
Das ist ja die große Frage in dem Buch. Also ich glaube, dass wir...
Normal ist einfach das, was man so ohne Anstrengung, weißt du, was sich so organisch einfach ergibt, ohne dass man extrem lebt, ohne dass man extrem vielleicht isst oder extrem Sport macht oder extrem hungert oder was auch immer. Sondern das, und jeder hat seinen normalen Körper. Und der eine ist ein bisschen größer, der andere ein bisschen kleiner. Oder so.
Ja, aber wir sind natürlich alle geprägt, wir sind alle sozialisiert, wir sind von den Medien beeinflusst, wir sind natürlich auch von unseren Familien beeinflusst. Also ich meine, jeder kennt diese Tante, die irgendwie dann anfängt, den Körper zu beurteilen oder das, was man isst, zu beurteilen. Das kenne ich natürlich auch, wenn man irgendwie ein Stück Kuchen gegessen hat, das von der Seite dann kommt, oh, so viele Kalorien. Und ich bin eher eine Freundin von jetzt genießt das Stück Kuchen und dann isst er aber abends dann kein Kuchen mehr, sondern irgendwie halt was Gesundes. Also ich glaube, die Relation müssen wir wieder neu lernen und das klingt mir zu einfach und so einfach ist es eben nicht zu sagen, naja, jeder soll machen, was er will, weil wir eben nicht frei von diesen ganzen Einflüssen sind. Geh in den Supermarkt und guck dir die Regale an. Da stehen so viele Sachen, die vermeintlich gesund sind, die aber nicht wirklich gesund sind. Und das müssen wir hinterfragen. Und ich meine, wir haben eine Verbraucherministerin gehabt in Julia Klöckner, die sich weigert, irgendwie weniger Zucker in die Joghurts reinzumachen, weil sie Sorge hat, dass die Leute dann nachsüßen müssen. Ich finde, das müssen wir hinterfragen, dass man nicht sagt, gebt doch den Leuten mal ein bisschen Möglichkeit, in die Eigenverantwortung zu gehen und wirklich einen gesunden Geschmackssinn zu entwickeln.
Ja.
Aber der Weg ist echt weit, weil wir natürlich permanent verführt werden, auch in der Werbung. Ich meine, wir erinnern uns an die Fußballmannschaft, die für einen Nuss-Nougat-Aufstrich Werbung gemacht hat. Ich meine, das sind Leistungssportler. Und
machen
wird
die das nicht immer noch? Also war es nicht bei der letzten WM auch noch so? Ich meine also sogar ja.
Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht so verfolgt, ob der Spot noch erlaubt ist. Für mich ist es schwierig, weil ich denke, so das, was in dem Glas ist, ist für mich ganz klar definiert als Süßigkeit. Sie suggerieren mir aber, dass es ein Sportlerfrühstück ist. Und das finde ich ehrlich gesagt, das ist die falsche Message. Ne? Ich meine, die sind alle schlank, die sind alle jung, die wirken alle super gesund.
Die essen es vielleicht aber tatsächlich.
Die essen das
aber,
für Geld,
aber die
sind wir mal ehrlich.
Die verbrennen halt 2 Millionen Kalorien dafür. Also die können sich das leisten. Ja. Also wie ich die beiden Marathonläuferinnen, diese beiden Schwestern bei mir im Studio hatte und die kamen beide mit so 2 Stücken Torte auf der Hand. Die müssen abends Schokolade essen. Stell dir das mal vor.
Jein. Also
nee,
auch
deren Fall, die müssen, sagen sie.
Nahrung geht anders. Das muss nicht zuckerhaltig sein.
Das haben nur die Hanna-Twins gesagt. Die Hanna-Twins. Sie haben gesagt, sie müssen abends. Sie kriegen anders gar nicht die Kalorien drauf. Oh, da wird gut. Ja, du darfst wütend werden. Das ist
das ist noch so aus dieser Zeit, wo die Athletinnen Nudeln gegessen haben. Mittlerweile wissen wir, dass das jetzt auch nicht unbedingt die optimale Ernährung ist. Also Cristiano Ronaldo, man mag von ihm halten, was man möchte. Das ist natürlich auch ein sehr eitler Fatzke. Aber bei ihm sieht man, wie gut er mit seinem Körper umgeht. Das ist ein Sportler, der in den wenigsten Fällen verletzt ist. Das sind Hochleistungssportler, müssen ihren Körper natürlich auch nochmal ganz anders betrachten und insbesondere auch auf Ernährung und Stress achten. Stress ist ein riesengroßer Faktor, auch für uns Normalos, die jetzt nicht irgendwie in der Champions League spielen. Das ist ein heikles Thema, also deswegen, ich bin da sehr vorsichtig, also Zucker als Sportlerin Nahrung zu bezeichnen, finde ich nicht so geil.
Ja, wobei Zucker in Maßen ist ja alles okay, aber wir schaffen halt nicht in Maßen.
Ja.
Selbst in der guten Hafermilch. Meine Freundin Anke hat es neulich entdeckt, als ihr die Hafermilch runterfiel und der ganze Boden war zugeklebt. Und sie, jetzt weiß ich, und die propagiert Hafermilch, jetzt weiß ich erst, wie viel Zucker da drin ist, weil es klebt alles. Hätte man nicht gedacht. Ist doch so gesund.
Ja, naja, wie gesagt, gesund ist immer eine Frage der Definition.
Ja. Ich habe gerade gelesen übrigens, nein, nicht hier. Ich gucke nur hoch, weil ich gerade in der U-Bahn war.
Ah.
Und da oben stand auf dem Bildschirm, Kathi Hummels Geständnis. Ich lasse etwas an mir machen.
Oh nein, wirklich?
Ohne
mich. Das überrascht mich jetzt aber sehr.
Und mein Gedanke war, aber wieso jetzt erst? Ja. Also es war halt das Geständnis, es stand oben auf diesem Bildschirm. Und Kim Hoss, die ich vorher nicht kannte, aber was für eine krasse Type.
Ist die nicht toll? Es ist so toll.
Ich meine, was ist Kim Hoss? Sie ist Bloggerin, sie ist Musikerin. Was macht Kim Hoss alles?
Ich glaube, Kim Hoss ist eine gute Fee, die uns von irgendeinem anderen Planeten geschickt wurde, damit es uns besser geht. Ich glaube, das ist, ja. Die ist toll.
Also die sagt viele wunderbare Sachen.
Ja.
Ne? Und der ist aber auch wirklich alles egal. Die nimmt auf niemanden Rücksicht, oder? Die lebt ihr Leben.
Ich glaube, dass sie auf besonders viele Rücksicht nimmt, weil sie eben so in Liebe mit sich selber ist und natürlich auch eine lange Reise hinter sich hat. Also Kim hat mir ja auch im Buch erzählt, dass sie natürlich auch genau diese Phasen hatte, wo sie anderen Leuten nachgeeifert hat und so. Und Kim hat aber meines Erachtens nach genau diese Scham abgelegt, dass sie gesagt hat, ich stehe zu mir selber und jeder Körper ist schön. Und das klingt jetzt wahnsinnig groß für die Leute, die noch nicht so weit sind. Aber das, was sie eben auch sagt, ist, wir brauchen Sichtbarkeit. Also das sagen ja ganz viele. Ich habe ja auch mit Jill Daimel gesprochen, der Transmann ist, der eben auch sagt, durch die Sichtbarkeit von unterschiedlichen Körpern und unterschiedlichen Menschen können wir unsere eigene Körperscham viel besser abbauen. Ja. Und das hilft mir eben auch, dass ich sage, natürlich sucht man Leute, die so ähnlich aussehen wie man selber, um eben zu sagen, okay, ich bin nicht alleine mit diesen Sachen, die mich vielleicht stören könnten. Und eben ein Ablösen und Durchschauen der Industrie, die natürlich mit unseren Komplexen Geld verdienen wollen. Und da möchte ich natürlich weniger drauf reinfallen. Ja. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht schöne Cremes und was weiß ich was liebe. Aber ich habe da ja auch einfach eine lange Reise hinter mir.
Ja.
Und harte Learnings.
Dieser eine Satz ist doch einfach wunderbar. Diese ganzen Cremes sind, was weiß ich, 90% Wasser, 10% Hoffnung oder so heißt es doch, oder?
Oh Gott, ja, aber es macht schon Spaß. Also ich finde ja auch, sich zu cremen und zu beduften ist ja auch eine Form von Selbstfürsorge. Also auf das ganze Klimbim möchte ich gar nicht verzichten und finde schon auch, dass es mir gut tut und alles, was gut tut, ist richtig in dem Moment. Frag in 10 Jahren nochmal nach. Aber wir müssen jetzt auch nicht irgendwie autark in irgendwelchen Hütten leben und nur noch Knäckebrot knabbern. Also darum geht es auf gar keinen Fall. Also jede soll natürlich ihren eigenen Weg finden und mir macht das wahnsinnig viel Spaß.
Ich mochte diesen einen Satz von dir. Du hast ja auch schon investiert bei einem Schönheitsinstitut.
Ja.
Und ich liebe deinen Satz. Ich hatte mir also für schlappe 1.800 Euro ein paar wirklich gut gelungene Extradellen auf den Beinen gegönnt.
Gott, ja. Oh. Also, ey, das ist echt ein trauriges Thema. Das ist wirklich, also da sprechen wir ja wirklich von mangelnder Aufklärung, auch ein Wegducken, wenn was nicht so gut gelungen ist. Ich spreche von einer Behandlung mit einem Gerät, Morpheus 8 heißt das, und das war vor ein paar Jahren der Riesenhype. Also man hatte gerade so von Linda Evangelista gehört, die hat diese Kältetherapie gemacht und die völlig schief gelaufen ist. Darauf hatte ich dann diese Ärztin auch angesprochen, die meinte, nein, wir machen was ganz anderes. Ich wollte straffere Oberschenkel haben. Und dann meinte sie, ja, Morpheus 8 ist der neueste Schrei aus Hollywood, Kim Kardashian und wer es alles gemacht hat. Und da kann gar nichts passieren, gar nichts. Mittlerweile weiß ich, dass man sich da die ganze Haut wegbrezeln kann und bin jetzt mit diesem renommierten Institut aus Berlin-Mitte im Clinch, habe einen Anwalt beauftragt, weil die tatsächlich für ihren Fehler nicht gerade stehen wollen.
Okay. Mhm. Ich dachte, das sei sogar schon lange, lange zurück.
Nee, das ist noch gar nicht lange zurück. Also die Herausforderung ist wirklich, und da diese Einblicke, die ich in diese Industrie da bekomme, weil man spricht ja immer so von gelungenen Sachen. Ich finde es eben auch wichtig, von misslungenen Sachen zu sprechen. Das ist auch sehr schambehaftet. Also mein Anwalt vertritt teilweise Leute, junge Frauen, deren Gesichter entstellt sind durch irgendwelche Pfuschereien von vermeintlich seriösen Leuten. Und ich denke immer so, Fehler können immer passieren, aber es ist immer die Frage, wie gehe ich damit um und dass man dann irgendwie beschimpfe, ja, es liegt an ihrem Alter, Frau Moschner, dass das jetzt so aussieht, wo man denkt so, ja, aber ich meine, genau deswegen habe ich es so gemacht.
Vor allem, sie kannten vorher dein Alter auch schon.
Ja, genau.
Es ist nicht also, so, während der OP erst aufgefallen. So, oh.
Und also die ganzen Expertinnen, die ja da jetzt drauf geguckt haben und die da eben gesagt haben, so, ne, also das geht gar nicht, sagen eben, massive mangelhafte Aufklärung ist da passiert, da ist ein Fehler passiert, das Gerät war falsch eingestellt. Und das, was ich besonders schade finde, ist, dass man das eben jetzt leugnet und nicht sagt, okay, wie kommen wir da jetzt gemeinsam wieder raus? Mhm. Also es wird ein gutes Ende nehmen, aber ich finde solchen Ärztinnen und Ärzten, ja, denen gehört eigentlich der Laden dicht gemacht.
Ja, Und du hast aber krass zu du hast sagen. Aber deine Dellen begrüßt jetzt.
Doch. Ja, naja, ich will. I'm on the
sie
way.
Da, oh, you're on the way. Okay, es ist dein Weg. Kim Hoste, die du ja so liebst, die sagt auch wirklich so ganz wunderbare Sachen. Und ich zitiere sie jetzt mit diesem einen Satz, den du aufgeschrieben hast. Ich würde vor jeder Behandlung noch eine Beratung von einem Kleinkind hinzuziehen. Denn Kinder wissen, dass Schönheit nichts mit Perfektion zu tun hat. Kinder wissen, dass wir schön sind, wenn wir lachen, wenn wir glitzern, wenn wir wild und echt sind. Nicht, wenn wir glatt oder symmetrisch sind, auch wenn Alexander Prinz was anderes behauptet.
Ja.
In Sachen Symmetrie. Ja. Es ist wirklich schön, dieser Gedanke, wir müssen uns nicht neu machen, sondern wir müssen uns einfach nur wiederfinden.
Ja, total. Und das ist, glaube ich, aber in unserer heutigen Gesellschaft einfach ein sehr, sehr langer Weg. Ja.
Ich mache mit dir eine kurze Autovervollständigung zwischendurch mal.
Ja.
Vervollständige einfach spontan folgende Sätze. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt...
Ich habe ein Tattoo.
Ja, aber ich will wissen... ich will wissen, wie sieht das aus, was du dir noch nicht hast stechen lassen oder nie hast stechen lassen. Fasst dir gerade so auf den Rücken. Wo
ja,
ist dein Tattoo?
Ja, ich habe hier seitlich.
Ah, seitlich hinten in der Flanke.
Ja, genau, in der Flanke.
Pferden, heißt nur bei Pferden Flanke, oder?
Ja, egal. Wir wissen, glaube ich, alle, was gemeint ist. Ja. Nein, ich habe kein Arschgeweih. Immer wenn ich da hinlange, denke ich, hat du ein Arschgeweih? Nein, zum Glück nicht. Aber ja, also man hat dann zwischendrin nochmal an eine Erweiterung gedacht, aber es reicht, okay. Glaube ich.
Und was
auch.
Ist das hinten bei dir?
Das ist ein sehr personifiziertes Ding. Ja. In der Mitte ist ein Feuerball und außenrum ist so ein Gedöns.
Okay,
ja,
personifiziert heißt...
Ja, für dadurch, mich, genau.
Also ich glaube, da steht ja. Philipp Lahm oder so.
Richtig, genau, forever. Philipp Lahm forever. Oh Gott!
Okay, also das ist das Tattoo, das du dir nie hast tätowieren lassen.
Ja, genau.
Also zumindest bisher. Okay, ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meines Lebens dazugehört.
Lachen.
Na, Lachen, du bist gut, ja. Ja, gut, aber das, du wirst natürlich auch oft darauf hingewiesen. Deswegen, weil ich finde das ganz schön. Ich habe mit Adele Neuhauser neulich gesprochen und hab auch bei ihr genau diesen Satz gemacht. Und da kam auch das Lachen erst. Ja. Und das finde ich schön, wenn Menschen das wissen.
Mhm.
Es ist ihr Lachen. Ein Geruch, der mich sofort in meine Kindheit zurückkatapultiert, ist?
So ein staubiger Theatergeruch. Staub.
Ja.
Ja.
Und an was denkst du als Nationaltheater in München?
Ja, genau.
Okay.
Ja, ich habe mich immer, ich habe ja Ballett studiert, also ich war ja Halbstudentin, hatte ein Stipendium und wir haben uns immer...
Aber als,
in die,
als junges Mädchen
genau,
also
als
nicht
Kind
als
bis Teenager und wir haben uns immer in die Vorstellungen gelunzt und haben uns dann zwischen diese Vorhanggänge gesetzt und haben den Vorstellungen beigewohnt und das war einfach traumhaft schön und dieser Geruch, da war es natürlich immer so ein bisschen staubig und der Geruch von Spitzenschuhen und alten Theaterklamotten, das verbinde ich total mit Kindheit und immer wenn ich heute in einem Theater auf der Bühne stehe oder sonst irgendwas für irgendwelche Moderationen oder so und diesen Geruch rieche, denke ich an meine Kindheit.
Das ist schön. Ich glaube, der wird auch verstärkt durch die heißen Scheinwerfer. Ich glaube, die lassen diesen Staub irgendwie so besonders
trocknen.
Wahrnehmen.
Ja,
oder
ja.
So trocknen.
Es müffelt ja nicht, ne? Es ist ja nichts Ekliges. Es ist einfach so, ja, trockener Staub.
Oh Gott, voll schön. Ja. Mein Adrenalin hole ich mir, wenn...
Oh Gott. Ja, ich bin ja so eine Problemlöserin. Das, ja, da steigt mein Adrenalin. Ich liebe aber auch so, ich mag ja auch so Fallschirmspringen und so Sachen. Ich finde Herausforderungen im Leben schon sehr spannend.
Was war die letzte Herausforderung, der du dich gestellt hast?
Gott, die ist momentan noch nicht ausgestanden. Ich baue mal wieder um und das ist ja so eine Baustelle, birgt ja die ein oder andere Herausforderung, wenn man Wände aufmacht und denkt so, oh, das ist anders als erwartet.
Und?
Ja gut, man wächst
also,
mit seinen Herausforderungen.
Also wo hakt es gerade?
Ja,
ist das Dach oder eine
Nein, es ist ein
Wand.
Rohr.
Es ist ein
Rohr. Ein Rohr.
Ein Rohr.
Ein Abflussrohr.
Oh Gott, Abflussrohr.
Ja.
Das ist das Allerschlimmste.
Ja. Mehr. Ja. Adrenalin.
So, in Sachen Ehe, was muss auf die Fucketliste?
Die Ehe. Naja, also ich sag mal so.
Warst du nie versucht?
Nein.
Nein.
Nein, definitiv nicht.
Was
also ich würde Schokolade heiraten, aber das ist eine andere Form von Beziehung. Aber
ich bin mit Schokolade verheiratet.
herzlichen Glückwunsch.
So wie andere mit dem Eiffelturm verheiratet sind, die Schokolade. Ich konnte nicht widerstehen.
Nein, das ist eine sehr schöne Verbindung. Und das ist auch, glaube ich, wirklich bis dass der Tod uns scheidet. Ne? Das ist eine sehr schöne Liebe. Aber,
auch Marzipan oder nur Schokolade?
Auf gar keinen Fall Marzipan. Okay, das geht gar nicht.
Na, magst du nicht? Ach, echt?
Boah, diese Konsistenz.
Hast du es
ganz
gut?
Schwierig, gut, ganz okay. Schwierig. Teile meiner Familie wollten mich deswegen ausschließen, aber ist überhaupt nicht meins. Man sagt immer zu mir, ich hätte noch nie richtig Gutes gegessen, aber ich finde ich liebe den Geruch von Marzipan. Ich finde, es riecht total lecker, so dieser Mandelgeruch, aber dann dieses, wenn man dann in diese Knetmasse reinbeißt und es erstmal nur süß ist, finde ich persönlich für mich. Bin ich raus.
Okay, gut. Ehe.
Ja.
Was hast du mit deiner Freundin? Ich dachte jetzt doch.
Endlich fragt einer.
Was hast du mit deiner Freundin Susan da besprochen? Denn die liebt die Ehe.
Ja, nee.
Susan Sidoropoulos.
Ja, also. Absolut. Nee, da sind wir komplett anderer Meinung. Wobei ich glaube, dass Susan tatsächlich es hinkriegt, dass sie eine Beziehung auf Augenhöhe führt. Also das, was ich ja bei vielen sehe und woran es ja oft scheitert, ist eben, wenn man die Ehe oder grundsätzlich Beziehungen als Versorgungsgemeinschaft sieht. Also viele Frauen verdienen natürlich weniger, dann heiraten sie rauf, dann entsteht ein Machtgefälle. Ich hatte neulich in einem Hotel ein krasses Erlebnis. Da ist vor mir, wollte eine Frau einchecken mit ihrem kleinen Sohn und irgendwie hat es nicht funktioniert. Und dann hat sie mehrmals irgendwie, und mein Mann hat gebucht und das. Und dann rief sie mehrfach bei ihrem Mann an. Sie konnte ihre Kreditkarten nicht selber benutzen. Die wurden irgendwie permanent abgelehnt. Es ging nichts ohne diesen Ehemann. Und ich fand das so krass und so wichtig, nochmal zu realisieren, wie relevant es ist, dass wir Frauen in unsere finanzielle Unabhängigkeit gehen, dass wir uns nicht an irgendeinen Versorger binden, der uns dann so im Griff hat. Also zu sehen, wie eine Frau, eine Mutter auch mit ihrem Sohn dann zur Seite gehen muss, das war allen total unangenehm. Die Rezeptionistin so, es ist leider auch abgelehnt worden und so. Und ihr war das natürlich auch total unangenehm, weil sie offensichtlich kein eigenes Konto hatte. Und jetzt, wenn man jetzt mal ganz schlimm sagt, stell dir vor, da passiert jetzt noch irgendwelche häusliche Gewalt oder sonst was. Die Frau kann gar nicht gehen, weil sie gar nicht die Freiheit hat. Ja. Und das ist ein sehr, sehr krasses Thema. Und letztendlich die Erfindung der Ehe wurde ja nur deswegen gemacht, weil dann gesagt wurde, okay, der Mann hat dann freien Zugriff auf den weiblichen Körper. Es wurden Ehen geschlossen, um Frieden zu schließen. Es wurden Frauen in andere Länder geschickt. Hier, nimm meine jüngste Tochter. Und dann haben wir geopolitisch andere Situationen. Es wurde geheiratet, um das Blut des Adels reinzuhalten. Also die Geschichte der Ehe ist ja keine frauenfreundliche. Also wir können eigentlich nur verlieren. Und wenn wir das ganze System neu denken würden und erstmal überlegen, okay, was gehört zusammen? Vielleicht will ich das anders haben. Vielleicht will ich auch erstmal in meine Eigenständigkeit gehen. Früher durften Frauen gar nicht ihr Elternhaus verlassen, ohne dass dann der Typ irgendwie gekommen ist und sie dann von einem Haushalt in die andere. Ich meine, ich frage mich ja in dem Buch auch so, warum wird die Frau vom Vater zum Altar geführt? Haben die Angst, dass sie den Weg nicht findet oder dass sie vorher doch türmt, weil ihr einfällt, oh scheiße, eigentlich habe ich gar keine Vorteile durch diese Ehe.
Das wird also heute immer noch gemacht, ne?
Da sind so viele Stolperfallen. Wir sprechen über Ehegattensplitting, wo man wirklich, wo sich einem die Haare aufstellen. Und darüber müssen wir reden. Also es tut sich was. Ich habe ja auch mit Obi und Vera Intwen zu dem Thema gesprochen. Bei denen scheint es auch gut zu funktionieren. Also ich habe sie getrennt voneinander befragt. Mal sie hier, ne? Nicht spicken bei der anderen.
Voll das Herzblatt.
Genau. Und dieses auf Augenhöhe findet mir noch viel zu wenig statt. Und für mich ist es eben auch nicht das hehre Ziel, sich unbedingt in einer Verbindung festzulegen, sondern wirklich erstmal zu überlegen, wie geht es mir im Leben? Wie komme ich mit mir selber klar? Wie ist die Beziehung zu mir selber? Und ich glaube, dann zieht man auch die richtigen Menschen an, die im Leben sein sollen, damit man dann einfach ein gutes Leben hat und ein gesundes und ein stressfreies.
Aber heiraten aus steuerlichen Gründen, das ist okay, oder? Also ich meine, beide haben mehr davon. Oder, das ist okay oder nicht?
Nein, sie schüttelt den Kopf. Auf gar keinen Fall.
Sie schüttelt den Kopf. Sie schüttelt den Kopf.
Hat dich deine Schokolade um Ehegattensplitting gebeten, ja? Ich meine, Schokolade verdient definitiv mehr als du. So viel ist klar.
Absolut. Da lohnt es sich auf jeden Fall.
Ja.
Oh, ja, ausgrenzen. Muss auf die Fucketlist. Menschen ausgrenzen. Durch was auch immer. Und jetzt reden wir über Mode.
Oh mein Gott.
Ausgrenzen durch Mode. Denn da muss ich ganz auch sagen. Und da, weil du ja auch so viel auf die Männer haust, ne, in diesem
Tue
Buch.
Tue ich das?
Ja,
also, sehr verständnisvoll.
Also aber so vor allem in dem Kapitel natürlich über die weibliche Sexualität. Da können wir dann auch gleich noch drüber sprechen.
Ah,
und
Slut-Shaming.
So aber was mir immer auffällt, ist, dass es sind vor allem Frauen, die Menschen beurteilen wegen der Mode. Ich habe noch nie von einem Mann gehört, was trägt der, das kann man nicht anziehen. Aber wie oft habe ich Frauen das schon sagen hören? Und da muss ich jetzt wirklich mal sagen, Frauen, bitte auch auf die Fucketliste. Ist das in Ordnung? Weil es wird teilweise vernichtend geurteilt über das, was jemand anderes trägt. Aber es sind, ich würde sogar sagen, zu 99,9% Frauen.
Verstehe.
In meinen empirischen Erhebungen.
Ja gut, das kannst du natürlich als Mann besser beurteilen. Aber es ist natürlich trotzdem auch so, dass Männer natürlich sehr gerne die Körper von Frauen beurteilen.
Die Körper.
Das sieht man ja auch zum Beispiel. Also die sozialen Medien sind ja so ein kleiner Spiegel unserer Gesellschaft. Und da ist es schon sehr, sehr krass. Also ich hatte auch mal was dazu geschrieben, als Kate Winslet irgendwie eine sehr, sehr schöne Laudatio gehalten hat, als sie einen Preis bekommen hat. Und die Kommentare darunter ging wirklich nur um ihren Körper und was sie tragen würde und es wäre ja alles nicht angemessen und sie müsse ihre Schultern bedecken und sie hätte ja so kräftige Oberarme und ich dachte mir nur so, da steht eine brillante Künstlerin, eine Schauspielerin, die mir so viele schöne Stunden geschenkt hat im Kino, im Fernsehen und die Leute haben nichts Besseres zu tun, über ihre Optik und über ihre Klamotte zu urteilen. Ich fand das ganz beschämend, ehrlich gesagt.
Ja, total.
Get a life. Wirklich.
Ja gut, aber das ganze Internet, ganz Instagram lebt nur von Get Alive.
Ja, das stimmt. Wobei, es hat auch Vorteile. Also ich mag das ja total gerne. Also ich mag ja mit den Leuten kommunizieren und meinen Horizont zu erweitern und so. Es macht schon sehr viel Freude. Aber die Bots und die Negativität, die haben schon sehr zugenommen. Also da müssen wir definitiv ran und da auch was verändern, damit das wieder so ein bisschen menschenfreundlicher wird.
Ja. Eine andere Sache, die übrigens auf deine Liste gehört, das ist Age-Shaming.
Ja.
Und auch da muss ich sagen, ich höre Age-Shaming immer nur von Frauen.
Mhm. Ja, weil
alt
wir
ist,
natürlich.
Ach so, du hast Fächer.
Ja.
Ja, verstehe jetzt. Ja, jetzt in dem Moment verstehe ich, warum Frauen immer mit älteren Menschen ein Problem haben.
Ja.
Wirklich. Es wird so, also in meinem Umfeld, zauberhaftesten Menschen, aber übers Alter von anderen wird dermaßen abwertend gesprochen. Das ist irre. Als würde man sich schämen dafür, dass man älter wird.
Das ist ja auch sehr stark verankert, weil, ich meine, guck in die Medien, guck in die fehlende Repräsentanz. Ich meine, wo sehen wir denn wirklich natürlich gealterte Frauen? Die haben ja gar keine Chance. Ich meine, die Oma wird von einer 50-Jährigen gespielt, die irgendwie total glattgezogen ist und sonst irgendwas. Es war ja revolutionär, als Birgit Schrohwange irgendwie ihre grauen Haare gezeigt hat, aber sie findet ja auch als Moderatorin nicht mehr statt. Sie hat es ja erst zu dem Zeitpunkt gemacht, als sie offiziell als Moderatorin aufgehört hat.
Ja.
Oder so in dem letzten Jahr oder so. Also die Sichtbarkeit von alternden Frauen ist ja einfach nicht vorhanden. Und deswegen verstehe ich natürlich, dass dieses Age-Shaming in deiner Wahrnehmung hauptsächlich von Frauen stattfindet. Ich merke das sehr oft auch von Männern. Also ich werde von Männern auf Instagram angeschrieben und die Oma hat fertig und Oma halt dein Maul und sowas. Wobei ich ja Oma als einen sehr positiven Begriff verankere, aber ich habe natürlich auch verstanden.
Du, das ist keine Wertung von denen.
Ich habe auch verstanden, dass sie mich damit natürlich beleidigen wollen. Also das, ich glaube, da nehmen wir uns nichts, weil es natürlich, also eine Frau wird bis zu einem gewissen Alter sexualisiert und dann ist sie abgeschrieben. Also da sind wir dann wieder bei dieser Fruchtfliegenskala. Und ich glaube, bei Frauen...
Entschuldige bitte, was hat es mit dieser Fruchtfliegenskala auf sich? Weil vorhin kam ich jetzt nicht dazu nachzufragen, aber was ist mit dieser Fruchtfliegenskala? Welches Problem hast du mit Fruchtfliegen? Also wir alle haben Probleme mit Fruchtfliegen.
So, und warum haben wir Probleme mit Fruchtfliegen? Weil sie von morgens bis abends knattern und ganz viele kleine Fruchtfliegenbabys produzieren. So, das heißt, Fruchtfliegen ist für mich das Symbolbild von Fruchtbarkeit und Vermehrung. Und unser menschliches Gehirn wertet natürlich auch in der Fruchtfliegenskala, dass ich sage, kann ich mit dir noch ein Kind zeugen? Ja, nein, vielleicht.
Ist sogar positiv gemeint, der Begriff, und gar nicht negativ.
Geht so, also wir müssen ja nicht alle untereinander Kinder zeugen. Ah, ja. Das ist die Fruchtfliegenskala.
So, ich hatte dich jetzt unterbrochen und weiß aber nicht mehr, wobei.
Wobei?
Ja, es ging um...
Wir haben um das Altern gesprochen und um die Sichtbarkeit des Alterns. Also wir wollen natürlich alle alt werden. Wir haben alle wahnsinnige Angst vor dem Tod, die Angst vor dem Ende im Kapitel Long Schwitty. Aber wir wollen nicht alt werden und wir wollen nicht alt aussehen. Es ist ja auch immer die Frage so, ich kriege ja oft gesagt so, Sie sehen total jung aus für Ihr Alter. Wo ich dann immer denke so, aber wer hat denn jetzt die Regels gemacht? Also wo steht, wie eine Frau oder ein Mann in einem gewissen Alter auszusehen hat? Also wer sagt das denn? Also dass der Körper und das Gesicht erzählt ja eine Geschichte, was die Person erlebt hat und wodurch sie musste und was sie nicht erlebt hat. Also das ist so spannend, weil wir immer noch in dieser Wertung, Kim Hoss würde jetzt sagen, glatt, geil und schlank zu sein hat. So.
Ich finde sehr bemerkenswert übrigens, wo ja auch wirklich viele Männer auch ordentlich was abbekommen in diesem Buch. Du hast kein einziges Mal in diesem Buch den Begriff alter weißer Mann benutzt. Ja. Alte weiße Männer. Und zwar kein einziges Mal. Ja.
Ja.
Es hätte sich angeboten an der einen Stelle.
Ich finde, dass...
Ich höre den an jeder Ecke. Du sagst, der ist out. Ich höre den an jeder Ecke.
Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören, weil es das auch so ein bisschen vereinfacht. Also mir geht es ja bei dem Buch wirklich darum, lass uns in den Dialog treten. Lass uns ein bisschen in die Tiefe gehen. Wir können die Themen nicht in Schwarz und in Weiß aufteilen. Die ganze Situation ist komplex. Und wenn ich alles nur auf diesen Begriff alter weißer Mann fokussiere, ja, ich verstehe natürlich, was gemeint ist, aber lass uns doch lieber dahinter gucken und lass uns gucken, was ist die Geschichte dahinter, warum ist das passiert und warum verändern wir es nicht? Also wer profitiert und warum hangeln wir uns eben an diesen absurden Lebensregeln immer noch entlang, obwohl wir ja in unserer Gesellschaft viele Sachen eigentlich schon ablegen könnten. Das ist ja das Interessante daran. Ja. Und natürlich profitieren in vielen Bereichen die Männer, aber ihr leidet auch in vielen Bereichen genau unter den Strukturen, die ihr euch selbst geschaffen habt. Also auch ihr könnt was Positives für euch bewirken.
Ich habe damit nichts zu tun.
Aber selbstverständlich.
Gut. Guck mich
Schau
nicht so
mir
an.
In die Augen.
Weißt du, mit welcher Vehemenz du sagst ihr.
Ja.
Also, und dann diese Blitze aus deinen Augen.
Nein, ich glaube, dass wirklich jede Person was beitragen kann. Und wenn es auch nur die pure Existenz ist. Also auch, ich finde ja Leute, die so in ihrem Sein sind, inspirieren mich ja auch. Die vermeintlich nichts tun. Und auch die machen ja was mit dir. Und das finde ich total spannend.
Also wir wollen alle nicht alt werden. Alt werden ist nichts für schwache Nerven. Das schreibst du ja auch selber. Du selber hast Altersdysmorphie.
Ja.
Wie alt fühlst du dich heute Morgen, heute Vormittag?
Heute so... Eigentlich ganz gut, so 35.
Siehst ganz gut aus für 35.
Ja. Oh, ja, genau.
Das war ein Spaß, ich wollte nichts machen.
Straffer Pferdeschwanz.
Aber es ist lustig, ja. Wie weit geht es eigentlich mit dem, also diese Angst vor dem Ende? Du hast den Tod gerade auch angesprochen. Ja, wir wollen nicht alt werden, wir wollen schon gar nicht sterben und dann am besten auch gar nicht darüber reden.
Ja.
Wie weit geht das Marketing
mit der Angst vor dem Ende?
Um mal in Schlagzeilen zu sprechen, weißt du, das ist ja auch, muss ja auch auf die Fucketlist stehen.
Absolut.
Irgendwelche Schlagzeilen, die uns manipulieren.
Ja. Auch Breaking News lassen uns altern, dass wir ständig am Handy sind, ständig bimmelt irgendwas und da ein Krieg, Donald Trump hat wieder was gesagt, die AfD hat da was gesagt, der andere hat da was gesagt. Das verursacht ja auch diese permanenten Stressimpulse und die lassen uns altern. Und wir schieben dieses Thema ja lebenslang vor uns her und irgendwann ist es zu Ende und wir haben gar nicht darüber gesprochen. Ich fände die Idee ganz cool und das gibt es ja in unterschiedlichen Ländern auch schon, dass man eine Art Begräbnis zu Lebzeiten veranstaltet, dass man sich all die schönen Sachen, die auf Trauerfeiern gesagt werden über die Verstorbenen, dass man sich die zu Lebzeiten sagt. Einfach mal eine Freundin anrufen und zu sagen, ich finde dich toll und das liebe ich an dir.
Ach,
und
du meinst jetzt nicht groß mit vielen Leuten, also als
Feier
auch.
Kann man auch machen.
Aber
nein.
Wann macht man das? Also
wenn es sich richtig anfühlt.
Aber macht man es nicht? Hier Ernst Walter feiert seinen 80. Margret feiert ihren 80. Ist es nicht genau das? Ist es nicht quasi die vorgezogene Begräbnisfeier, wo man sich die schönen Dinge sagt?
Ja, ich glaube, dass es doch noch mal ein bisschen tiefer und romantischer wird bei einer Trauerfeier, wenn die Personen dann eben nicht mehr anwesend sind. Und ich finde, wenn wir es schaffen, in dieses Gefühl zu gehen und eben auch Themen klären. Also meine Stiefoma kommt ja auch sehr viel im Buch vor, weil ich sie sehr inspirierend finde. Und
die lebt noch, ne?
Die lebt
noch. Die ist über 90.
Ja, die lebt noch und sie ist wirklich eine große Inspiration. Wir sind in vielen Bereichen sehr, sehr unterschiedlich, aber ihre Lebensweisheit und ihre, ja, Umärmelung des Momentes ist, also sie ist wirklich Achtsamkeit auf zwei Beinen. Ich kann es nicht anders sagen.
Und von Natur aus, ne?
Wie sie die Welt betrachtet.
Dann gib mal ein Beispiel, was einfach, dich rührt.
Also was sie, was mir wirklich zu denken gegeben hat, war, als sie eben auf diese Entwicklung der Gesellschaft geguckt hat und gemeint hat, gut, ich meine, ne, sie ist 92 jetzt, also sie hat ja wirklich schon sehr viele Phasen durch. Und sie meinte, sie hat eben beobachtet, die Spirale ging immer mehr nach oben und die Leute wollten immer schneller und weiter und mehr Konsum und mehr Kapitalismus und so. Und sie meinte, Ruth, irgendwann wird es nicht mehr weitergehen. Irgendwann sind wir wirklich oben angekommen und dann bröckelt das irgendwie in sich zusammen. Und das macht ihr natürlich auch große Angst. Und dieses Bewusstsein kann eben auch helfen, dass wir eben genau nicht in diese Falle tappen und uns jetzt eben genau diese Entwicklungen angucken und sagen, okay, wie können wir es anders machen, dass wir nicht den ganzen Planeten auffressen.
Und was macht sie aktiv quasi, um so vorbildhaft im Moment zu leben?
Ich glaube, da hat sie schon auch eine Gabe. Also, dass sie sagt selber immer, ich bin eine Schnecke, weil sie ein bisschen langsamer ist. Und sie hat mir eine Geschichte erzählt. Sie saß mit, damals war mein Großvater noch am Leben, also sie saß mit ihrem damaligen Mann auf der Couch und sie haben ein Bild betrachtet über mehrere Stunden und haben beobachtet, wie sich die Wirkung des Bildes durch das Wandern der Sonne verändert hat. Und ich bin eine, ich gucke den Streamingdienst, spiele ein Computerspiel auf dem Handy und höre noch einen Podcast gleichzeitig. Weißt du, was ich meine?
Ja, dass du doch nicht älter wirst als ich.
Exakt. Nein, weil das ist so ein Ding, was aktuell auf meiner Fucketlist ganz weit oben steht. Nicht so viele Sachen auf einmal machen, weil man verpasst letztendlich alles dabei. Und meine Stiefoma ist da so eine Inspiration. Und ja, da nehme ich die Lesenden so ein bisschen mit, was sie mir da eben auch mit auf den Weg gegeben hat, was das Thema Langlebigkeit und das Umärmeln des eigenen Lebens angeht.
Wie cool das mit dem Bild. Das schafft sonst nur Judith Holofernes. Verstehst du, dieses Nichtstun und einfach nur nach vorne gucken. Und das über Stunden. Finde das hochspannend. Finde ich ganz toll.
Aber ich krieg Schweißausbrüche, wenn ich da dran denke.
Ja, das glaube ich. Ja, wobei du ja auch den Buddhismus an sich sehr, sehr hoch hältst, weil er dieses Im-Moment-Leben vertritt. Hier, fuck it, ans Gestern zu denken, fuck it, ans Morgen zu denken. Wir wollen ans Jetzt denken. Wie gut bist du denn darin, abgesehen davon, dass du so viele Dinge nebeneinander machst? Aber dennoch schaffst du es ja, oft im Moment zu leben. Wo hast du dich verbessert? Wo hast du etwas geschafft, was du schaffen wolltest?
Also ich glaube, dass ich tatsächlich auch das Glück habe, viel von Natur aus mitzubringen. Also was eben so diese großen gesellschaftlichen Damoklesschwerter angeht. Also da habe ich mich ja noch nie so richtig dran gehalten, was jetzt zum Beispiel die Ehe angeht oder allein nach Berlin zu ziehen. Oder ich meine, als ich Single war, habe ich das auch sehr genossen.
Und wir reden von einem wilden, wilden, wilden Leben.
Findest du?
Na, du hast es selbst geschrieben.
Ja,
naja. Also, Entschuldigung, findest du. Du hast es selbst geschrieben. Naja, irgendwann, also.
Ich habe einfach gecastet. Man muss ja gucken, wo man bleibt.
Ja, gut. Und was dieses Im-Moment-Leben angeht, was hast du geschafft, was du dir vorgenommen hattest auch? Wo bist du stolz auf dich gewesen in den letzten Jahren?
Ja, dass ich mich tatsächlich von vielen Dingen nicht habe beeinflussen lassen. Also, dass ich bei vielen Sachen sehr klar war, obwohl die Themen von außen und der Gegenwind relativ groß war. Also egal, ob das jetzt die Ehe angeht, ob es die Kinderfreiheit angeht oder den Konsum von Alkohol. Ich bin jemand, die trinkt nicht, muss sich aber bei jeder Festivität rechtfertigen und kriegt die Frage gestellt, warum trinkst du nicht?
Ist das immer noch so?
Und mittlerweile bin ich dann einfach so frei und sage, warum trinkst du denn?
Aber bist du wirklich noch in Kreisen unterwegs, wo du das nicht gefragt hast? Ich habe noch nie getrunken. Ich habe noch nie Alkohol getrunken. Aber Mich fragt das seit 20 Jahren keiner mehr. Ich bin allerdings auch weniger auf Partys als du. Ich glaube, das ist der Grund.
Also in der Medienbranche ist das nach wie vor gang und gäbe.
Echt?
Also im Arbeitsumfeld ist das nach wie vor sehr etabliert. In meinem privaten Freundeskreis natürlich nicht. Also ich meine, es sind meine Freundinnen. Da, also das wäre ja noch schöner, wenn ich da Diskussion führen müsste. Aber ja, im Arbeitsumfeld ist das noch so, tatsächlich.
Ja. Also fuck it, die Frage auf die fuck it-Liste. Ja, trink doch was. Warum trinkst du eigentlich nichts?
Ja, also ich meine, das kann ja jeder, wir sind ja alle erwachsen. Also ich meine, wenn es um Kinder geht, ist es nochmal ein anderes Thema. Aber erwachsene Leute sollten ja in der Lage sein, eben selber zu sagen, okay, ich möchte mich jetzt besaufen. Ist dann auch immer die Frage, warum macht man es? Weil es in manchen Kreisen noch cool ist. Auch hier sollten wir mal überlegen, also eigentlich schadet es ja meinem Körper. Und das Interessante bei mir ist ja, dass ich ab und zu dann mal noch so einen Schluck trinke und in dem Moment sagt mein Körper zu mir, fuck it, was machst du da? Bist du wahnsinnig? Und ich finde das so interessant, weil ich glaube, wenn man es gewohnt ist zu trinken, fällt einem das gar nicht auf, wie krass Alkohol eigentlich ist. Und wenn du dann eben in dieser, es ist ja für mich keine Abstinenz, also ich brauch's ja nicht, also ich verzichte nicht. Ich lebe halt einfach ohne Alkohol und das geht gut. Aber wenn ich da mal so einen Schluck probiere, dann denke ich so, okay, warum macht man das eigentlich? Es ist eigentlich was total Widerliches. Man gewöhnt sich dran und dann tut man sich selber ja was ganz Schlimmes eigentlich. Mhm. Also das ist so komisch und ich mag gerne das Leben eigentlich bewusst genießen und nicht irgendwie im Vollrausch. Ja. Und es ist nach wie vor leider so, dass das so als cool gilt. Also es gibt ja diese Schauspielerin Jennifer Lawrence und die scheint auch ein Thema zu haben mit Alkohol, weil die in jedem Interview eigentlich davon erzählt, dass sie da betrunken war, dass sie da betrunken war. Und die Leute lachen sich halt scheckig, die amüsieren sich total drüber. Und eigentlich ist es doch total ein verzweifelter Ruf, weil sie offensichtlich volltrunken durch ihr Leben geht und alle finden das wahnsinnig lustig, wie lost diese Frau ist und stellen sich wahrscheinlich auch noch irgendwelche gruseligen Sachen mit ihr vor. Und es tut mir dann immer so leid, weil es einfach so etabliert ist. Also es ist einfach nach wie vor, die Coolen sind die, die Alkohol trinken und irgendwie ein Hangover haben und sich nicht. Bill Kaulitz zum Beispiel finde ich auch ganz spannend, der ja letztendlich auch eigentlich, die haben ja sogar im Podcast trinken die ja auch jedes Mal irgendwie einen Cocktail. Okay. Und es geht immer darum, was er für ein Hangover hat und was für einen Kater er hat und wie schlecht es ihm geht und so. Und er wird dafür gefeiert und das finde ich sehr merkwürdig, ehrlich gesagt. Also er kann das ja für sich machen.
Aber das so zu verherrlichen,
aber dass man dann
natürlich
sagt, boah, der ist so cool und mit dem möchte ich auch gerne mal saufen gehen und mega und so. Und kann man machen, aber es gibt halt auch Leute, die es nicht machen wollen. Und ich möchte mich halt nicht für meine Entscheidung rechtfertigen müssen, dass ich es nicht mache.
Wann bist du, weil du gerade davon erwachsen sein sprachst, wann bist du erwachsen geworden? Ich meine, komm, Ruth, du bist weder verheiratet noch du hast Kinder.
Ist das so ein Erwachsenen-Ding?
Nein, ich glaube nicht, aber es könnte nein. Also wenn man es nur ganz humoristisch betrachtet, ja, aber ich würde sagen nein. Obwohl, ich glaube, sobald man verheiratet ist, ist man, glaube ich, erwachsen.
Ehrlich?
Sobald man Kinder hat, ist man, glaube ich, auch automatisch
Warum
erwachsen.
Machen die dann immer alle so einen Scheiß?
Weiß nicht, die wollen erwachsen werden.
Halt. Ja, wobei man verbindet ja Erwachsensein auch so ein bisschen mit Vernünftigsein. Das stimmt ja wahrscheinlich gar nicht. Wie definierst du denn Erwachsensein eigentlich?
Weiß ich nicht.
Ist doch eigentlich nur, dass man 18 ist und strafmündig ist, oder?
Ja.
Also dann mit 18.
Ich glaube tatsächlich, dass es so ist.
Ja.
Ich glaube wirklich, dass es so ist.
Mehr Weil ist man echt, nicht. Also ich meine, erinnere dich mal,
na, Verantwortung. Sobald man Verantwortung übernimmt. Ich glaube,
ja,
dann ist man wahrscheinlich
früher.
Auch, ja, ist auch wieder wahr.
Also das macht man ja schon früher, alleine wenn man irgendwie ein Haustier hat oder so. Ich meine, ich habe mit 14 schon eine Jugendgruppe geleitet. Da hast du natürlich auch schon Verantwortung.
Was war das für eine Jugendgruppe?
In der evangelischen Kirche. Da fängt er gleich an zu beten.
Ja. Stimmt. Ja. Du wurdest ja auch von deinem Religionslehrer aufgeklärt.
Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Es ging aber vielen so. Naja. Mehr recht als schlecht.
Ich meine, du willst keine Kinder und du willst nicht heiraten.
Ja, so,
super.
Alles richtig gemacht. Ja.
Oh, gut, das war sehr schön hier, dass wir so ein bisschen hier einmal diesen kleinen wilden Ritt zusammen gemacht haben. Durch all das, was wir in der Gesellschaft nicht mehr wollen.
So.
Du hast es aufgelistet in diesem Buch, die Fuck-It-List-Challenge.
Fuck-It-List-Challenge.
Ach so, List, war doch List, nicht Liste.
Nö, Bucket List Challenge.
Das war Englisch.
Ist ja ein Anglizismus sozusagen. Ja. Alles. Doch Herausforderung.
Wir machen noch eine kleine Runde. Das ist ja das Letzte. Mhm. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast?
Warte, muss ich gucken?
Ja, guck mal nach.
So. Das.
Okay, ein Grundriss.
Grundriss.
Von deinen Renovierungsarbeiten gerade. Sehr schön. Sehr Und was sexy. Ist der letzte Song, den du gehört hast auf deinem Smartphone?
Oh,
ja, muss ich dann auch nachgucken.
Warte, muss ich auch nachgucken? Ich habe ja so viele Playlists. Das war sicher irgendwie. Da habe ich Podcast gehört. Warum sehe ich das nicht? Fort Knox von Sigrid. Hat Fort eine Freundin Knox von mir geschrieben.
Von Sigrid. Echt?
Mhm.
Oh, Songschreiberin.
Mhm.
Dingens da, die Kommissarin? Nein. Ist jemand, den wir kennen?
Michelle Lennart heißt
Nein,
sie?
Den kenne ich nicht. Nein, nein. Mhm. Nein, ich weiß nur, dass. Wie heißt sie denn, Frau Kommissarin?
Frau Kommissarin.
Von Stephanie Stump, die schreibt doch auch.
Ah, okay.
Die schreibt doch auch Musik und Schlager und
ja,
sowas.
Ja, ja, nein. Weißt das du? Ist mehr so Alternative, was Sigrid macht, auch so eine norwegische Künstlerin ist sie.
Ja, ich kenne sie auf jeden Fall. Okay, und ganz zum Schluss gehen wir mal eine Liste durch, denn durch deine Fucketlist kam ich auf eine ganz normale Liste einfach mal. Und zwar, ich finde es eine sehr schöne Liste. Was ist eigentlich das Gute am Älterwerden?
Man wird weiser und souveräner.
Und ich gehe mit dir nur.
Ach so, du willst Punkte mit
mir. Ich gehe mit dir zusammen kurz nur durch. Dinge, die plötzlich faszinierend werden, sobald man älter ist. A. Gartencenter. Gute Messer.
Achso,
Du sollst gleich einen hinzufügen.
Okay.
Aber guck mal, ob du das kennst. Gartencenter. Könnte ich mir bei dir vorstellen.
So. Ich töte jede Pflanze.
Gute Messer.
Habe ich schon immer gehabt.
Staubsaugertechnik.
Geht so.
Ist dir egal. Steuertricks. Man interessiert sich plötzlich für Steuertricks, wenn man älter wird. Vielleicht, wenn man erwachsener wird. Versicherungsvergleiche.
Oh, das ist mein Thema. Versicherungen, das ist mein Thema. Da gehe ich drin auf, ja.
Bequeme Schuhe.
Jetzt heute, aber pinker Glitzer.
Ah ja, aber die sind ja flach auch von daher. Ja,
ja
total.
Gut,
die sind
Fahrrad
doch bequem.
Hergekommen.
Ah, ja, die sind doch bequem.
Also High Heels und Fahrrad ist eine schlechte Kombination, kann ich nur sagen. Mein Knie grüßt.
Oh Gott. Wieso das Knie? Warum hat ein Knie Probleme, wenn du High Heels auf dem Fahrrad
Wenn's
hast?
Wenn es dich auf die Fresse haut.
Das verstehe ich.
Ja.
Das verstehe ich.
Wie, das
ja,
war's
ey.
Schon?
Ja, das war's. Das war's schon. Und füge noch eines hinzu, was älter wird, was besser wird mit dem Älterwerden.
Ja, man wird souveräner und weiser. Das ist echt cool. Man kriegt mehr Gelassenheit. Tatsächlich. Ja.
Das ist
da sind wir wieder beim Lassen.
Der wichtigste Punkt,
ja,
Gelassenheit.
Gelassen.
Ja. Gut, ich danke dir für die Begegnung. Es hat Spaß
Ebenso.
Gemacht und bis bald mal wieder.
Bis bald. Vielen Dank.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hallo, ich bin Sarah Bosetti. Jeden zweiten Freitag spreche ich in meinem schönen Extra-3-Podcast mit einem Gast oder einer Gästin über alles, was in der Woche politisch wichtig war. Und es waren schon viele tolle Menschen da. Cordula Stratmann, Oliver Kalkofe, Luisa Neubauer, Florian Schröder, Maram, Thorsten Sträter, Maren Kröllmann, Sandra Maischberger, Christian Ehring. Hört gerne mal rein. Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.